Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Femans Podcast. Wir sprechen ja hier ganz viel über das Thema Anlagen, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen. Aber wie kann man sich rechtlich eigentlich gut absichern und worauf sollte man da achten? Da habe ich heute jemanden zu Gast hier mit dabei. Herzlich willkommen, Verena. Du bist Expertin in dem Bereich. Ich freue mich riesig, dass du hier mit dabei bist. Und wir werden heute über das Thema rechtliche Vorsorge sprechen. Und ich freue mich, wie gesagt, dass du mit dabei bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen.
Ja, gerne. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und dass wir da gemeinsam in Richtung Vorsorge auch in deiner Community was bewegen können. Genau, ich bin Verena Finkenberger, Fachanwältin für Erbrecht, auch für Familienrecht und wohne im schönen Stuttgart und habe neben meiner eigenen Kanzlei vor 2 Jahren das Unternehmen Erbschaft ohne Streit gegründet, was hauptsächlich über Instagram quasi sichtbar ist. Und da ist mein Anliegen, über den juristischen Tellerrand hinaus die Menschen zu erreichen in puncto Vorsorge, wie wichtig ist Vorsorge. Und ich coache auch Erben, nachdem das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, ja, nachdem man zum Beispiel mit den Geschwistern gemeinsam geerbt hat und da die Emotionen hochkochen. Das ist so mein Anliegen und da habe ich auf Instagram eben eine recht große Community mittlerweile aufgebaut. Das ist relativ schnell gewachsen und freut mich sehr, dass das so angenommen wird.
Ja, also ich habe dich auch über Social Media gefunden, über Instagram, weil das so immer meine erste Suche ist. Deshalb folgt Verena super gerne. Sie gibt jeden Tag ganz viele Tipps rund ums Thema Erben, was halt auch ein wichtiges Thema ist im Kontext der Finanzen, finde ich. Und heute sprechen wir auch noch über ein paar andere Themen, aber ich denke, Erben wird ja auch noch ein Teil davon sein. Du wirst uns auch klären, du bist die Expertin. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich in dem Thema ganz, ganz wenig aus. Ich habe selber mal so eine Vorsorgevollmacht gemacht, Patientenverfügung, aber mehr leider nicht, weil es doch irgendwie ein bisschen trocken und abstrakt ist. Und vielleicht da mal die allererste Frage, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Warum sollten wir uns um die rechtliche Vorsorge genauso wie um die finanzielle Vorsorge kümmern, Verena?
Ich habe natürlich 1000 Argumente zur Hand, aber wir wollen uns vielleicht auf die wichtigsten beschränken. Zum einen, um die Angehörigen, die Liebsten abzusichern und zum anderen, um Streit zu vermeiden. Ich habe zig streitige Fälle auf meinem Tisch gehabt in den letzten 10, 11 Jahren, wo sich Menschen gestritten haben, die eigentlich zu Lebzeiten kein Problem miteinander hatten. Aber im Erbfall kochen die Emotionen hoch und insbesondere bei Erbengemeinschaften, wenn also mehrere Erben gemeinsam geerbt haben und sich den Nachlass aufteilen müssen, gibt es natürlich, das kann man sich denken, ganz, ganz viele Streitigkeiten. Und ganz wichtig eben einfach diese Absicherung. Ja? Lebensgefährten brauchen ein Testament, also Paare, die nicht verheiratet sind und sich gegenseitig absichern wollen, brauchen ein Testament, denn der Partner geht dann sonst komplett leer aus. Hatte ich heute erst mit einer Mandantin ganz konkret den Fall, ja.
Ja, das ist auch eins, glaube ich, deiner besten Reels, weil da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, dieses Thema, dass man als Ehepartner gar nicht quasi alles an den Ehepartner vererbt im Sterbefall oder so. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, sondern dass halt quasi nochmal aufgeteilt wird und dass man das mit dem Berliner Testament machen sollte. Also super wichtiges Thema. Warum denkst du denn, kümmern sich die wenigsten Leute um dieses Thema, mich auch mal mit eingenommen? Was glaubst du, warum das nicht so, sag ich mal, ja, präsent ist in unseren Köpfen?
Zum einen ist dieses Thema Sterben und Vorsorge allgemein ganz negativ behaftet in uns. Das ist natürlich kein Thema, über das wir mit der Freundin täglich sprechen oder im Café mit dem Nachbarn, sondern das ist was wir alle schön, sage ich mal, in unseren Köpfen tragen, aber ganz weit gedanklich wegschieben, weil es angenehmere Dinge gibt. Und ich meine, meine persönliche Sicht darauf, dass man auch dieses Thema ganz bewusst vor sich herschiebt, um sich vorzugaukeln, dass wir alle ja am Ende unsterblich sind. Ja, also dass der Tag gar nicht kommt, wenn wir dieses Thema erst gar nicht angehen. Weil ich höre auch ganz oft von Mandanten oder von den Instagram-Followern, ja, ich brauche ja noch keins, ich lebe ja noch eine Weile. Und ich glaube, dass das schon Einfluss hat auf unser Denken, dieses ständige, diese Prokrastination, die man da macht mit vielen unangenehmen Dingen, wie auch die Steuererklärung jedes Jahr. Ja, man gaukelt sich vor, man hat ja noch ewig Zeit. Und ich glaube, das beruhigt uns im ersten Moment. Aber eigentlich wissen wir alle, dass dieses Thema wirklich brandgefährlich werden kann, wenn wir nicht aktiv Entscheidungen treffen. Und du hattest es ja vorhin gesagt, Ehegatten beerben sich eben nicht automatisch alleine, und das ist auch einer der größten Irrtümer im Erbrecht. Und deswegen glaube ich, dass auch viele Menschen deswegen gar nicht vorsorgen, weil sie sagen, ja, der Gesetzgeber hat ja schon vorgesorgt, der wird sich dabei was gedacht haben, was im Gesetz steht, ist bestimmt fair für uns. Aber wenn dann die Ehegatten darüber aufgeklärt werden, dass sie fast nie und wirklich nur in Ausnahmefällen alleine erben, wenn der andere verstirbt, dann sind sie ganz oft schockiert und können das erstmal gar nicht glauben. Ja? Mir wurde auch schon unter einem Reel geschrieben, das stimmt alles gar nicht und bei uns war das so und so. Und, ja, genau, das ist halt einer der größten Irrtümer und deswegen gehört das aufgeklärt. Es gehört einfach mehr Basiswissen in die Menschen, in die Köpfe der Menschen, ja.
Ja, voll. Glaubst du denn vielleicht da so eine Anschlussfrage, dass man auch schon in der Schule sensibilisieren sollte? Oder glaubst du, dass das ein Ort, wo das ein bisschen zu früh ist, auch über das Thema zu sprechen oder nachzudenken?
Das meine ich, ist zu früh. Kinder, mit Kindern darüber zu reden, ist ja sowieso ein ganz eigenes Thema. Da sind viele Erwachsene überfordert. Ja. Das meine ich, ist zu früh. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich glaube schon, also die Menschen, die mir auf Instagram folgen, die sind so zwischen 35 bis 65 Jahre alt, würde ich sagen. Und das ist auch der richtige Zeitrahmen, wo man sich darüber mal Gedanken machen sollte. Und ja, aktiv. Also man muss ja das Basiswissen regelrecht an die Menschen herantragen, weil keiner geht ja einfach mal so zum Anwalt und sagt, ich schau mal, was es im Erbrecht so gibt. Ich schau mal, ob ich mich irgendwie, ob ich irgendwie vorsorgen muss, wie überhaupt die gesetzlichen Regelungen sind. Das macht ja keiner. Das machen wir auch in anderen Themengebieten nicht. Und deswegen braucht es jemanden von außen, der einen so ein bisschen darauf stoßt, ja. Und das ist mein Anliegen, egal wie alt man ist. Aber für Kinder, glaube ich, tatsächlich ist es wahrscheinlich noch ein zu belastendes Thema. Aber auch da, ist halt die Frage, wie geht man mit dem Thema Tod um? Genau.
Ja, sehr interessant, auch deine Meinung dazu zu hören. Zum Glück gibt es so Leute wie dich, die auf sowas aufmerksam machen, auch über die sozialen Kanäle, wo man ja auch einige Leute erreicht. Was würdest du denn sagen, wo fange ich überhaupt bei dem Thema an, wenn ich jetzt total blanko bin? Du hast jetzt gerade gesagt, das ist ja immer so ein bisschen die Thematik. Man weiß nicht so richtig, was gibt's da draußen? Auf was muss ich eigentlich achten? Man ist vielleicht auch überfordert, wenn man sich das erste Mal damit auseinandersetzt. Was würdest du empfehlen?
Ich würde tatsächlich Basiswissen schaffen. Ich würde mir ganz konkretes Basiswissen an die Hand geben, dass ich weiß, wer beerbt mich eigentlich, wenn ich kein Testament habe. Und selbst wenn das die Personen sind, die ich eigentlich für meine Vermögensnachfolge haben möchte, ist es dann trotzdem okay so, ohne Testament, oder muss ich noch zusätzlich testamentarisch was machen? Stichwort Erbengemeinschaft. Wenn ich als Ehegatte möchte, dass mein Partner und meine Kinder erben, dann sagen viele, ja, okay, dann braucht es ja kein Testament. Doch, braucht es trotzdem, weil die drei dann, oder bei zwei Kindern, ne, sind es drei Personen, die dann eine Erbengemeinschaft bilden. Und in einer Erbengemeinschaft, ich nenne es immer Zwangsgemeinschaft mit viel Streitpotenzial, weil man da wie aneinander gekettet wird. Ja, man wird in ein Loch geworfen und muss daraus zusammen rausfinden. Und wenn es da Streitigkeiten gibt, und die gibt es beim Erben ja zuhauf, aufgrund der ganzen familiären Verstrickungen, wird es dann schwierig. Und deswegen sollte man Erbengemeinschaften prinzipiell vermeiden, auch wenn man diese Personen grundsätzlich begünstigen will. Das heißt, wir brauchen Basiswissen, wir brauchen die richtigen Fragen in den Köpfen der Menschen und dann natürlich vor allem diesen Mut, sich einmal hinzusetzen, einmal sich mit diesem Thema zu beschäftigen und möglicherweise auch den Partner dann mit ins Boot zu holen. Das ist auch wieder ein ganz eigenes Problem immer. Und dann aufzuschreiben. Und was ich immer betone und was in meinen Augen ganz wesentlich ist, der Punkt, weshalb Menschen nicht vorsorgen, ist die Angst, nicht alles perfekt regeln zu können. Also sie haben ganz lange gar kein Testament. Und wenn sie ans Testament denken, denken sie, ja, aber ich muss ja den Fall bedenken und die Konstellation und was ist, wenn sich da was verändert und da. Deswegen haben sie Angst davor, dieses perfekte Testament nicht erstellen zu können. Aber es gibt nicht das perfekte Testament und man muss es sich auch nicht so schwer machen. Man muss sich überlegen, okay, ich bin jetzt gerade in dieser aktuellen familiären und finanziellen Situation und für diese Situation sorge ich jetzt vor. Für den Fall, dass ich beispielsweise in den nächsten 3 bis 5 Jahren versterben könnte. Und dann in 3 bis 5 Jahren, wenn sich die Umstände geändert haben oder einfach generell geändert haben, dann setze ich mich nochmal hin und überlege mir aufgrund der dann bestehenden Umstände, wie will ich es denn jetzt haben? Und das nimmt so ein bisschen die Angst vor diesem Thema, weil der Berg nicht mehr so riesig ist, sondern der Berg wird kleiner und es sind so kleine Hügel, die man einfach immer wieder angehen darf. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn man das einmal gemacht hat und dann beim nächsten Mal sein Testament ändern möchte, dann ist das alles überhaupt nicht mehr schwierig, weil man sich selber bewiesen hat, ich habe es ja schon mal geschafft, ich bin da schon mal durch die Emotionen durchgegangen.
Ja, und würdest du das, heißt in dem Fall so ein bisschen dich einmal hinsetzen, empfehlen, aufschreiben, wer soll was erben oder wie würde ich es mir eigentlich wünschen und würdest du dann empfehlen, auch den Gang immer zum Rechtsanwalt zu machen oder sagst du, es gibt auch Themen, die man alleine machen kann, wo jetzt kein Rechtsanwalt nötig ist oder wie würdest du dann vorgehen?
Also ich sehe eben in der Praxis ganz viele Testamente, die missverständlich formuliert worden sind, weil der Laie sich nicht mit den Begrifflichkeiten auskennt. Zum Beispiel wird ganz oft Vorerbe, Nacherbe verwendet, ohne dass die Menschen wissen, was es eigentlich bedeutet. Ja, das ist schlecht. Deswegen meine ich, dass man schon sich einmalig wenigstens beim Anwalt beraten lassen sollte, welche Formulierungen man verwenden kann. Und noch besser, man lässt den Testamentsentwurf durch einen Fachanwalt für Erbrecht erstellen oder geht zum Notar, die sich damit natürlich auch auskennen. Übrigens ganz beliebter Irrglaube, dass man immer zum Notar muss, wenn man ein Testament errichten möchte. Das ist dieses Denken, der Notar ist ja was Offizielles und der hat immer im Rathaus früher sein Büro gehabt und da muss ich jetzt hingehen und das Testament machen und naturgemäß ist der Notar ja teuer und so weiter. Du kannst dein Testament zu Hause am Küchentisch selbst schreiben. Voraussetzung, komplett handschriftlich, also nichts am Computer, wirklich nur du komplett alles alleine schreiben mit Ort, Datum, Unterschrift und dann ist es komplett wirksam.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Sehr interessant. Ja. Also eigentlich dann easy und dann lieber einen Anwalt nehmen, statt irgendwie die hohen Notarkosten zu bezahlen und sich da beraten zu lassen, wie man es am besten formuliert und dann quasi handschriftlich niederschreiben.
Genau. Cool. Also wir Notare machen die Testamentsentwürfe, die der Mandant dann wirklich abschreiben muss. Und Notare möchten die Unterschrift des Mandanten dann darunter haben. Wenn man natürlich nicht mehr leserlich schreiben kann, dann empfiehlt sich immer der Gang zum Notar, um da ein rechtssicheres Testament aufzusetzen. Aber ansonsten sollte es jetzt auch keine Frage vom Geld sein, wo man hingeht. Meiner Meinung nach, aber man sollte darauf achten, dass man eine Person findet, Notar oder Anwalt, dem man vertraut, der auch verständlich erklärt, auf Augenhöhe erklären kann, dass man als Laie versteht, okay, so und so ist es und das möchte ich da, muss ich da aufschreiben und warum muss ich das aufschreiben. Und mein Anspruch ist auch immer, dass meine Mandanten in der Lage sind, mit ihrem jetzigen Testament zu begreifen, wann sie es wieder ändern müssen. Und manchmal nehmen wir auch eine Wenn-Dann-Formulierung auf, also die Mandanten dann mit aufnehmen können, wenn sich die Situation ändert. Genau.
Ja, cool. Macht ja auch Sinn. Also so rein vermögenstechnisch hat man ja verschiedene Phasen. Ja, dann kauft man vielleicht später ein Haus oder dann doch noch irgendwie was anderes oder gründet ein Unternehmen, was ja auch wieder ein Vermögenswert ist oder löst ein Unternehmen wieder auf oder sonstiges. Genau. Also macht absolut Sinn, genauso wie bei der Finanzplanung quasi immer auch eine Erbplanung hinterher zu machen. Ja. Sehr cool. Was würdest du denn sagen, also weil Thema Testament hatten wir jetzt gerade ja, was würdest du denn sagen, welche Dokumente sind generell wichtig, dass man rechtlich quasi ja für sein Vermögen gesorgt hat, sage ich mal, im Gesamten? Und was würdest du sagen, auch in der Hinsicht kann man dann selber machen? Also wir haben über das Testament gesprochen, dass es handschriftlich sein kann. Gibt es etwas darüber hinaus?
Ich empfehle in der Regel mit bestenfalls vorheriger Einzelberatung beim Anwalt eine Vorsorgevollmacht, dass du quasi jemanden bevollmächtigst, sich um deine Angelegenheiten zu kümmern, wenn du nicht mehr in der Lage dazu bist, sei es, weil du körperlich abwesend bist im Krankenhaus, längerer Aufenthalt, Operation beispielsweise, oder weil du geistig nicht mehr ansprechbar bist, nach einem Unfall, im Koma, ohnmächtig und so weiter und uns einfach Dinge gibt, die geregelt werden müssen, dann würde das Gericht ohne Vorsorgevollmacht einen Betreuer bestellen müssen. Und in dem Fall lohnt sich dann tatsächlich eine Vorsorgevollmacht, die ich eigentlich immer empfehle. Man muss ein paar Punkte dazu wissen, deswegen empfehle ich da auch immer die vorherige Beratung durch einen Anwalt oder durch einen Notar. Und das wäre dann so die ideale Ergänzung in meinen Augen zum Testament. Genau. Patientenverfügung ist ja auch immer ein Thema, was immer mit der Vorsorgevollmacht einhergeht. Patientenverfügung, also ich persönlich habe keine. Ich vertraue darauf, dass mein Vorsorgebevollmächtigter, den ich benannt habe, diese Entscheidungen für mich treffen kann.
Okay.
Weil ich mit ihm auch schon darüber gesprochen habe, was ich will. Aber wenn ich jetzt selber diese Zügel nicht aus der Hand geben will und möchte selber die Entscheidung treffen, möchte ich eine künstliche Beatmung, möchte ich eine Magensonde, möchte ich eine Organentnahme etc., dann empfiehlt sich das Ganze persönlich quasi in einer Patientenverfügung niederzulegen.
Ja, cool. Und sagst du, es gibt auch irgendwelche Vorlagen, die man als Orientierung sich mal downloaden kann irgendwo, die man nutzen kann dafür? Oder auch hier lieber wieder individuell so ein bisschen zusammenschreiben und damit zum Anwalt zu gehen?
Ja, letzteres. Auf jeden Fall. Es gibt kostenfreie Download-Versionen im Internet, zum Beispiel vom Bundesministerium für Justiz. Da gibt es die Vorsorgevollmacht als Dokument. Das ist ein Kreuzchentext und natürlich vor Missbrauch nicht geschützt, weil wenn 8 von 10 Kreuzchen gesetzt wurden bei den verschiedenen Themen, für die der Bevollmächtigte handeln darf, und der Bevollmächtigte macht später eigenhändig das 9. und 10. Kreuzchen dran, dann ist der Vollmachtgeber eben nicht geschützt davor, dass seine Befugnisse, dass die Befugnisse weitreichender ausgestaltet werden, missbräuchlich. Aber es gibt Fließtexte, die man eben beim Anwalt sich aufsetzen lassen kann oder beim Notar. Und deswegen würde ich schon eher sowas empfehlen. Genau. Ja, okay. Patientenverfügung ist auch ein Thema, sollte man immer individuell errichten, natürlich.
Ja, sehr spannend. Vielleicht, mir ist eine Frage noch eingefallen dazwischen, so beim Thema Testament. Ab wann, Verena, würdest du empfehlen, dass man das macht? Also gibt es ein bestimmtes Vermögensvolumen, wo du sagst, ja, es macht Sinn, wenn man irgendwie, keine Ahnung, x Euro in irgendwelchen Vermögen angespart hat? Oder sagst du, es macht generell für jeden Sinn, weil das auch Dinge und Sachen beinhaltet, das Testament, die auch irgendeinen gewissen Wert haben? Was ist da so, ja, deine Praxiserfahrung auch?
Das wurde ich neulich schon gefragt. Ich würde tatsächlich sagen, es macht für schätzungsweise 90% der Menschen Sinn. Und da kommt es nicht auf die Höhe des Vermögens an. Natürlich bei sehr hohem Vermögen muss man auf die Erbschaftssteuer schauen, dass der Erbe nicht in die Erbschaftssteuer läuft und dann das Geld an den Staat geht, anstatt an die Menschen, die es auch bekommen sollen. Ähm, trotzdem gibt es ja immer im eigenen Vermögen Gegenstände zum Beispiel, die eine konkrete Person erhalten soll. Und nur zu sagen, ich habe ja gar nicht so viel, dann brauche ich kein Testament, ist falsch, weil ohne diese konkrete Regelung bekommt diese Person dann eben nicht den Gegenstand. Ja. Ich würde sagen, also was habe ich neulich auf diese Frage geantwortet, wer zu diesen 10% gehört, die meiner Meinung nach kein Testament brauchen, das ist in meinen Augen eine ledige Person, die ein Kind hat, Freibetrag vom Kind steuerlich 400.000 Euro, das heißt, das Vermögen dieser Person sollte nicht mehr als 400.000 Euro betragen. Und man möchte, dass dieses Kind eben erbt. Und man möchte keine weiteren Regelungen darüber hinaus treffen. Ja, und man ist zum Beispiel damit einverstanden, dass der andere Elternteil dieses Kindes die Erbschaft verwaltet, sofern das Kind noch minderjährig ist. Oder man ist damit einverstanden, dass dieser Elternteil, wenn das Kind vor diesem Elternteil verstirbt, auch irgendwo an dem eigenen Vermögen partizipiert. Also es wird jetzt zu komplex und geht zu tief ins Thema rein, aber man muss sich einfach dieses Basiswissen mal aneignen und dann überlegen, okay, passt es für mich so oder muss ich es vielleicht auch anders regeln? Und es ist ja nicht schwer, sich einmal einen Termin beim Anwalt zu holen und sich da beraten zu lassen. Das sollte wirklich jeder tun, es ist ein sehr gut investiertes Geld.
Ja, sehr gut. Sehr interessant. Wo würdest du denn ein Testament oder auch eine Vorsorgevollmacht etc. aufbewahren? Brauche ich dafür irgendein Bankschließfach oder was würdest du empfehlen?
Bitte nie ins Bankschließfach. Das ist wirklich der Worst Case, weil wir wissen nicht, wann das Bankschließfach geöffnet wird und von wem. Ja. Genau, also am besten ist es, das Testament digital zu verwahren. Beim Notar erfolgt das automatisch. Also wenn man beim Notar das Testament erstellt, lädt er das automatisch digital, sage ich mal, ins Testamentsregister der Bundesnotarkammer hoch und dann ist es abrufbar im Erbfall. Das gleiche Ergebnis kann man erreichen, wenn man ein handschriftliches Testament beim Nachlassgericht seines Wohnorts abgibt, also beim Amtsgericht an seinem Wohnort dieses Testament in Verwahrung geben und dann wird es auch digital gespeichert, dass es ein Testament gibt und wo das quasi verfügbar ist, ja, bei welchem Gericht. Und das sollte man schon tun. Viele Mandanten sagen auch, ja, okay, es reicht doch, wenn wir das zu Hause verwahren und dann muss es eben abgegeben werden, wenn einem von uns was passiert. Aber ja, da weiß man eben nie, wird das Testament dann wirklich abgegeben oder wird es vielleicht durch einen Brand vernichtet oder ja, findet man es überhaupt dann noch? Ja. Es gibt auch Fälle, wo dann eine Person schon vorher drin war, die ganze Wohnung ausgeräumt hat und man weiß zwar, es gab ein Testament, aber ohne dieses Dokument und ohne konkrete Angaben, was darin stand, nützt einem dieses Wissen halt auch einfach dann gar nichts.
Ja, das heißt, wenn man das Testament nicht findet, ist man dann wieder beim ursprünglichen Punkt, dass das halt quasi entweder, je nachdem, welche Familienkonstellation man hat, in eine Erbengemeinschaft geht oder halt zerstückelt wird sozusagen.
Oder es gibt zwei Testamente und nur eins wird gefunden und das zweite, spätere, taucht nicht auf, weil vernichtet, dann gilt wiederum das erste.
Genau. Okay. Ja, also immer nur das, was da ist. Ja, interessant. Ja,
genau.
Okay, das ist auch für mich neu, dass man das auf jeden Fall eben beim Nachlassgericht hinterlegen sollte oder eben wenn man es beim Notar macht, wird es automatisch hochgeladen. Nochmal für alle ganz wichtig hier, die dabei sind. Jetzt haben wir ja viel so über Form, würde ich sagen, von Testament und Co. gesprochen. Vielleicht mal so ein bisschen inhaltlich. Du hast so ein paar Punkte angerissen, jetzt gerade bei Ehepartnern etc., die vielen gar nicht so bewusst sind, dass man eben nicht seinem Ehegatten alles vererbt, sondern wenn man beispielsweise Kinder hat, die eben auch miterben. Was würdest du denn sagen, welche Punkte sind wichtig und was gibt es da für Irrtümer vielleicht auch, wenn man jetzt Kinder hat und eben in so einer Familienkonstellation ist und eben nicht den Fall hat, ledig ein Kind,
Ganz berühmt und bekannt ist ja das Berliner Testament. Heißt, gerade bei Ehegatten mit gemeinsamen Kindern, die setzen sich gegenseitig als Alleinerben ein und die Kinder erben erst dann, wenn beide Ehegatten verstorben sind. Prinzipiell klappt das auch meistens inhaltlich so, dass wir das umsetzen können. Rausnehmen würde ich auf jeden Fall die Fälle, in denen sehr, sehr hohe Vermögenswerte da sind. wo die bei denen die Erbschaftssteuerfreibeträge überschritten werden, weil die Kinder, die ja dann erst nach dem zweiten verstorbenen Elternteil erben, können die Freibeträge hinsichtlich des erst verstorbenen Elternteils überhaupt gar nicht nutzen, weil die ja enterbt werden faktisch. Ja. Und deswegen muss man da schauen, dass man da andere Regelungen findet und zum Beispiel das Berliner Testament durch andere Regelungen noch ergänzt, um Erbschaftssteuer für die Kinder zu vermeiden. Aber so grundsätzlich, ja, ist das Berliner Modell inhaltlich eine Regelung, mit der die meisten, für die sich die meisten entscheiden. Und man muss dann eben über Themen reden, wie was passiert denn, wenn die Kinder, die ja enterbt werden, im ersten Erbfall ihren Pflichtteil geltend machen wollen. Dürfen die das oder gibt es da irgendwie Sanktionsmöglichkeiten, dass sie das eben nicht tun? Was passiert, wenn ein Ehegatte, nachdem der andere verstorben ist, nochmal heiraten sollte? Wollen wir da irgendwelche Regelungen treffen? Inwieweit darf der länger lebende Ehegatte nach dem Tod des anderen das Testament nochmal abändern? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Ehegatten haben mit zwei Kindern und die zwei Kinder sollen zur Hälfte jeweils erben und der zweite Ehegatte sagt dann, nee, also mit dem Sohn habe ich mich jetzt so überworfen, ich will jetzt nur noch die Tochter als Alleinerbin haben. Und der macht dann zum Beispiel, nachdem der Ehepartner verstorben ist, nochmal ein Einzeltestament und setzt nur die Tochter als Alleinerben ein. Dann ist die große Frage, ist dieses Einzeltestament wirksam oder ist es vielleicht sogar unwirksam, weil dieses Berliner Testament eine Bindungswirkung entfaltet hat und der länger lebende Ehegatte gar kein Einzeltestament mehr errichten durfte. Haben wir auch ganz oft in der Praxis. Ja. Auch da muss es eine Klausel im Testament der Ehegatten geben, ja.
Sehr interessant.
Übrigens dürfen Ehegatten ihr Testament auch gemeinsam schreiben. Da braucht nicht jeder eins, sondern da gibt es eine Formerleichterung, wonach quasi einer schreibt in der Wir-Form und beide dann unterschreiben müssen. Ist auch ein wirksames Testament.
Ja, interessant, cool. Und du hast gerade so die Steuerfreibeträge erwähnt. Das heißt, du würdest immer so ein bisschen darauf achten, dass man das steuerlich optimal gestaltet, wenn man auch ins Thema Testament geht und eben nicht zu viel Steuern auch hinterlässt an Erben und Erbinnen. Vielleicht hast du da irgendwie einen Fall aus der Praxis, wie das auch schief gehen kann, weil ich habe jetzt gerade nur so im Kopf, aber korrigiere mich, wenn das falsch ist. Man erbt zum Beispiel irgendwie eine Immobilie, die mittlerweile einen riesigen Wert hat von, weiß ich nicht, 1,5 Millionen oder so. Und das liegt ja über dem Steuerfreibetrag. Wenn ich quasi als Kind erbe oder zwei Kinder auch erben, wird es auch irgendwie drüber liegen. Aber sie wollen beide die Immobilie behalten, vielleicht noch vermieten oder so. Müsste man sich ja wieder einen Kredit aufnehmen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen, ne?
Ja, so ist es, genau. Das muss man einfach im Blick haben, wer welche Freibeträge hat. Ganz prekär ist es bei nicht verheirateten Paaren. Ich hatte mal einen Fall, oder habe ich eigentlich regelmäßig, dass die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte eingesetzt worden ist per Testament als Alleinerbe. Vermögen vorhanden in Form von einer Wohnung oder einem Haus oder Konto, Wertpapiere etc. Der Lebensgefährte hat einen Freibetrag von 20.000 Euro und er muss alles, was darüber hinausgeht, mit mindestens 30% versteuern. Das ist so prekär und so schlimm. Ja. Da werden die Menschen gezwungen, das Vermögen wieder zu verkaufen, das Haus zu verkaufen, um Liquidität zu schaffen für die Erbschaftssteuer. Oder es kommt dann eine pflichtteilsberechtigte Person um die Ecke, die dann den Lebensgefährten auch in die Bredouille bringt. Aber das ist natürlich jetzt wieder ein anderes Thema, das Pflichtteilsrecht. Aber auch darauf muss man achten. Ja, es gibt einfach bestimmte Punkte, auf die man achten muss, die wir Anwälte natürlich bei der Testamentserstellung immer im Blick haben müssen. Aber ich finde auch, dass es einfach jeder wissen muss. Ja. Und selber überhaupt erst prüfen zu können, brauche ich ein Testament oder brauche ich keins. Und ja, kleiner Hinweis natürlich, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ja, es bestenfalls eins haben als gar keins, ja.
Ja, und ist es so, Verena, wenn man jetzt zu einem Anwalt geht, zu dir kommt oder so, wegen Testament, dass ihr auch steuerlich das Ganze anschauen könnt? Oder muss man da immer auch dann nochmal einen Steuerberater hinzunehmen, dass man sich irgendwie die Vermögensstruktur nochmal anschaut?
Wir Anwälte sind verpflichtet, auch steuerlich zu beraten. Anders als der Notar im Übrigen.
Ja.
Genau. Ja.
Heißt, du kannst das auch mitregeln und ja. Empfehlungen geben. Ja, cool, ja. Super. Sehr schön. Wir haben ja so ein bisschen über das Thema Immobilie gesprochen. Gibt es denn darüber hinaus, sag ich mal, beim Thema Immobilie, weil das ja so ein klassischer Fall ist, dass man sich gemeinsam als Ehepaar oder auch alleinig irgendwie was kauft, worin man drin wohnt, was erblich zu beachten ist, oder haben wir schon das Wichtigste besprochen?
Das, was mir als erstes einfällt, ist, dass die Immobilie unter Umständen steuerfrei komplett im Erbfall übergehen kann an den Ehegatten und auch an die Kinder. Voraussetzung dieser Erbe in Form von Ehegatte oder Kinder bleibt 10 weitere Jahre in dieser Immobilie wohnen. Und die Wohnung hat dem Verstorbenen zu Wohnzwecken gedient. Also sein Eigenheim geht an den Ehegatten, an den Ehepartner oder an die Kinder. Die wohnen noch 10 Jahre weiter drin. So ganz grundsätzlich sind mal die Voraussetzungen. Ja. Bei Kindern kommt noch eine weitere Voraussetzung dazu. Aber das ist was, was man einfach wissen muss, dass es da steuerliche Vergünstigungen gibt. Und was mir zum Thema Kinder noch einfällt, Sorgerechtsverfügung. Muss wie ein Testament geschrieben sein, also entweder notariell beurkundet oder handschriftlich. Und darin legt man eben fest, wer sich um die minderjährigen Kinder kümmern soll, wenn die Eltern nicht mehr leben. Ja, und es keinen Sorgeberechtigten per se mehr gibt. Ja.
Mega wichtig, oder? Das haben so viele Eltern gar nicht auf dem Schirm. Super, super wichtig. Ja, danke nochmal auch für den Hinweis. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht, ich habe noch eine Frage so in der Praxis. Wenn jetzt man was erbt selber, wie lange dauert das denn, bis man auch an dieses Erbe rankommt, sage ich mal? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot habe und das eben bei einer Bank alles liegen habe, Wertpapiere nur habe, wie schnell kann man auch darauf zugreifen, auch wenn ich allein Erbe bin?
Also da gibt es 2 Möglichkeiten, naja 3. Entweder es gibt ein notarielles Testament, in dem du für diese Gegenstände oder für den gesamten Nachlass eingesetzt bist, dann kannst du mit diesem notariellen Testament direkt bei der Bank Zugriff erhalten. Bei einem handschriftlichen Testament hast du diese Möglichkeit nur, wenn du einen Erbschein beantragst und diesen Erbschein vorlegst. Der Erbschein ist ein Zeugnis über deine Erbenstellung. Oder die, wie ist das beim, genau, wenn du zum Beispiel nur einen konkreten Gegenstand bekommen sollst und jemand anderes Erbe ist, du bist quasi Vermächtnisnehmer in dem Sinne, dann musst du dieses Vermächtnis erstmal gegenüber dem Erben geltend machen, also ein Schreiben an ihn schicken und diese Übertragung verlangen. Aber der Erbe hat eben dann auch erst Zugriff, wenn er entweder ein notarielles Testament hat oder einen Erbschein. Und die dritte Möglichkeit ist, man hat eine Kontovollmacht über den Tod hinaus oder ab dem Todeszeitpunkt, dass dann diese Person, die das Ganze bekommen soll, auch direkt quasi ohne Testament, ohne Erbschein Zugriff bekommt in Form eben dieser Vollmacht, die man bestenfalls bei der Bank direkt abschließen sollte. Genau.
Ja, auch nochmal eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte leider im Freundeskreis eine Freundin, die ihren Mann sehr früh jetzt verloren hat, der sich um nichts gekümmert hat. Da bin ich auch das erste Mal so ein bisschen sensibilisiert worden für das Thema. Aber sie konnte dann halt quasi nicht aufs Konto zugreifen, weil sie Hausfrau war und alles halt über seine Konten lief. Und sie konnte dann nicht mal die Beerdigung bezahlen, weil das so lange gedauert hat, bis sie quasi Zugriff hatte auf dieses Konto. Also das ist auch nochmal ein super Hinweis und Tipp, das wirklich bei der Bank zu hinterlegen für genau solche Fälle, dass man ja. Dann nicht irgendwie Liquiditätsengpässe auch hat für Thema Beerdigung, wenn man es jetzt nicht braucht.
Genau, ja. Genau.
Voll. Ja, super. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps hier, Verena, an der Stelle. Hast du denn so zum Abschluss irgendwie noch was über die Themen hinaus, die wir besprochen haben, wo du sagen würdest, schaut euch das unbedingt an oder das könnt ihr euch dafür anschauen, also auf jeden Fall deine Kanäle anschauen, aber ja, irgendwas, wo du noch sagst, Mensch, das will ich noch unbedingt mitgeben.
Ich habe letztes Jahr und dieses Jahr ganz viele sogenannte Vorsorge-Sheets entwickelt. Das ist eine PDF-Datei im Wesentlichen, auf wenigen Seiten die Must-Haves, ja, die man wissen muss zur eigenen Vorsorge. Und zwar ausgestellt für die unterschiedlichsten Familienkonstellationen, Patchwork-Familie, ganz häufig, ja, das ist so mein Dauerbrenner, ja. Nicht verheiratete Paare im Allgemeinen, verheiratete Paare mit gemeinsamen Kindern, nicht kinderlose Ehepaare. Dafür gibt es Vorsorge-Sheets. Und die gebe ich zwar nicht dauerhaft immer raus, aber zu bestimmten Anlässen haue ich mal so ein paar Auflagen raus. Deswegen lohnt es sich da, die Stories anzuschauen und immer mal wieder zu gucken. Genau, und mir der Basiskurs, der ist dauerhaft verfügbar, den empfehle ich immer, die Basics, die gibt es eben ganz normal auf meinem Instagram-Account. Fürs Pflichtteil gibt es nochmal einen eigenen konkreten Kurs, das Pflichtteil 1x1 ist auch dauerhaft verfügbar und ganz wichtig und ganz neu in dem Sinne ist, dass Ende Oktober, na, wir haben jetzt Ende Oktober. Nein, ja, im November. Bald. Im November kommt ein ganz, ganz tolles Angebot für alle raus, die ihr Testament schreiben wollen.
Ah, cool. Da werde ich auch auf jeden Fall vorbeischauen. Das ist sehr, sehr toll. Wir verlinken auf jeden Fall Verenas Kanäle in den Shownotes. Ich packe es aber auch nochmal auf Instagram dann rein und schaut da gerne einfach vorbei, auch bei ihren Angeboten. Danke, Verena, für deine ganzen tollen Tipps und dass du heute in der Podcast-Folge mit dabei warst, uns einmal für das Thema sensibilisiert hast, aber auch schon einige konkrete Tipps mitgegeben hast, wie man vorgehen kann, dass ein Testament wichtig ist für die meisten von uns und was da, sag ich mal, grob rein muss, aber was man dann tun sollte, eben die nächsten Schritte, worüber man sich Gedanken machen sollte. Leider ein Thema, über das man nicht so viel nachdenkt, aber ein wichtiges Thema, insbesondere im Zusammenhang eben auch mit dem Vermögensaufbau, dass man sich darüber Gedanken macht. Deshalb ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne und danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.